Heute geht es um Wunder. Nein, nicht um Wunder in der Mehrzahl, sondern um das größte Wunder überhaupt. Es gibt Naturwunder. Sie sind nicht einfach so geworden, sie sind Schöpfungswunder unseres Gottes. Ich denke an den präzisen Lauf der Gestirne. Exakt nehmen Sonne, Erde und Mond ihre Bahn und alles ist im Gleichgewicht. Nur weil das so ist, fliegt auf unserer Erde nicht alles ständig durcheinander. Es gibt technische Wunder. Für mich als Laien bleibt es etwas Unbegreifliches, dass man über ein und dasselbe Kabel tausende von Telefongesprächen führen kann, auch über Satellit. Wie soll das gehen? Es gibt medizinische Wunder. Da liegt ein durch einen schweren Unfall gehirngeschädigter Patient monatelang im Koma. Von den Ärzten längst aufgegeben. Er wacht auf und seine Erinnerung setzt ein, exakt eine Sekunde bevor der Unfall geschah. Naturwunder, technische Wunder, medizinische Wunder. Doch ich will heute Morgen von einem noch viel größeren Wunder sprechen, vom Wunder der Gnade. Ich lese dazu den Predigttext für den heutigen Sonntag aus dem 2. Mosebuch, Kapitel 34, die Verse 1 bis 10. Und der Herr sprach zu Mose: Haue dir zwei steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, dass ich die Worte darauf schreibe, die auf den ersten Tafeln standen, welche du zerbrochen hast. Und sei morgen bereit, dass du früh auf den Berg steigst, und dort zu mir trittst auf dem Gipfel des Berges. Und lass niemand mit dir hinaufsteigen. Es soll auch niemand gesehen werden auf dem ganzen Berge. Auch kein Schaf und kein Rind lass weiden gegen diesen Berg hin. Und Mose hieb zwei steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, und stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die zwei steinernen Tafeln in seine Hand. Da kam der Herr nieder in einer Wolke und trat daselbst zu ihm. Und er rief aus den Namen des Herrn, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber. Und er rief aus: Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt, Missetat, Übertretung und Sünde. Aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Und Mose neigte sich eilends zur Erde und betete an und sprach: Habe ich, Herr, Gnade vor deinen Augen gefunden, so gehe der Herr in unserer Mitte, denn es ist ein halsstarriges Volk. Und vergib uns unsere Missetat und Sünde und lass uns dein Erbbesitz sein. Und der Herr sprach: Siehe, ich will einen Bund schließen. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht geschaffen sind in allen Landen und unter allen Völkern. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll des Herrn Werk sehen. Denn wunderbar wird sein, was ich an dir tun werde. Was war geschehen? Das Volk Israel war zwei Monate zuvor der Sklaverei entronnen. Gott hatte sein Volk durch Mose aus Ägypten befreit und damit seine große Liebe zu ihm, zu diesem geschundenen Volk, unter Beweis gestellt. Denken wir an die Passahnacht und an den dramatischen Durchzug durchs Rote Meer. Der Pharao und sein Heer jagten den Israeliten hinterher, doch Gott rettete sein Volk auf spektakuläre Art und Weise. Inzwischen waren die Israeliten am Berg Sinai angekommen, so wie Gott es Mose bei dessen Berufung Jahre zuvor versprochen hatte. etwas Zweites, Großes soll hier geschehen. Gott will einen Bund mit seinem Volk schließen. Und Mose, die 10 Gebote quasi als Bundesurkunde auf Steintafeln übergeben. Gott erlaubt Mose, dem Mittler zwischen ihm und dem Volk, als einzigem in seine unmittelbare Nähe zu treten und auf dem Berg Sinai die Tafeln des Gesetzes zu empfangen, die Gott selbst hergestellt und beschriftet hat. Das war ein dicker Brocken für Mose. Und dann? Fast 6 Wochen bleibt Mose auf dem Berg. 40 Tage und 40 Nächte. Eine extrem lange Zeit. Es ist allzu verständlich, dass sich das Volk unten im Tal Sorgen um Mose macht, bis hin zu der Frage, lebt er überhaupt noch? Es ist aber nicht nur die Sorge um den Mann Mose, sondern auch um das eigene Schicksal. Die Israeliten sind jetzt führerlos. Sie fragen, was wird denn aus uns hier in der Wüste? Das Volk befiehlt Aaron, dem Bruder des Mose, auf, mach uns einen Gott, der hier in der Wüste vor uns hergehe, sonst kommen wir um. Aaron gehorcht und so schmelzen und gießen die Israeliten aus ihrem Schmuck das goldene Stierbild. Eine Verzweiflungstat. Das goldene Stierbild wird mit den Worten, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat, seiner Bestimmung übergeben. Und als das Volk seinen neuen Gott ausgelassen und zügellos feiert, da in diesem Moment kommt Mose herab vom Berg. Direkt aus der Begegnung mit dem heiligen Gott. Und was bringt er mit? Das Geschenk Gottes an sein Volk, die von Gott selbst hergestellten und beschrifteten Tafeln des Gesetzes. Welch ein Kontrast! Hier Mose erfüllt von der Begegnung mit dem heiligen Gott und da das Volk im Geschrei der Gottlosigkeit. Als Mose sieht, was da abgeht, packt ihn heftiger Zorn. Er donnert die Steintafeln mit den 10 Geboten auf den Boden. Sie zerbrechen in 1000 Stücke. Israel kündigt die Beziehung zu Gott auf, bevor sie überhaupt beginnt. Alles kaputt. Und nun beginnt ein Kampf um Leben und Tod, ein harter Kampf zwischen Gott und Mose. Mose setzt sich in beispielloser Weise für sein Volk vor Gott ein. Er fleht für sein Volk zu Gott, denn Gott ist entschlossen, sein Volk in der Wüste sterben zu lassen. Sein Volk nicht ins gelobte Land zu führen, so wie es ursprünglich geplant war. Mose bietet Gott an, tilge mich aus dem Buch des Lebens, aber bitte vergib dem Volk. Gott sagt, nein, ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt. Und genau hier geschieht nun das Unbegreifliche. Kein Naturwunder, kein technisches Wunder, kein medizinisches Wunder, sondern das Wunder der Gnade. Das erste noch einmal. Können wir uns vorstellen, was wohl in Mose abging, als er die Worte aus dem Munde Gottes hörte, haue dir 2 steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, dass ich die Worte darauf schreibe, die auf den ersten Tafeln standen, welche du zerbrochen hast. Noch einmal. Das Wunder der Gnade. Ohne nachvollziehbaren Grund sagt Gott noch einmal. Die dürftigen Argumente des Mose können es nicht gewesen sein und auf Besserung des Volkes konnte Gott nicht hoffen. Sicher, ohne Moses Fürbitte hätte es für das Volk miserabel ausgesehen. Aber der eigentliche Grund, warum Gott sagt, noch einmal, liegt in ihm selber. Das Wunder der Gnade. Das Leben kann noch einmal beginnen. Freiheit trotz erwiesener Schuld. Freispruch trotz eines verwirkten Lebens. Ohne zu zögern, aber vielleicht mit zitternder Hand, wird sich Mose an die Arbeit gemacht haben. Er war ja kein Steinmetz, aber im Nu wird er die Steine behauen haben. Und nichts wie rauf auf den Berg. Leichten Schrittes, voller Hoffnung, mit der zentnerschweren Last. Das Wunder der Gnade noch einmal. Aus freien Stücken drückt Gott die Reset-Taste, springt zurück zum Punkt Null, setzt noch einmal da ein, wo das goldene Stierbild noch nicht zwischen ihm und dem Volk stand. Mose soll Steintafeln mitbringen, wie die ersten gewesen sind. Noch einmal sollen dieselben Worte eingraviert werden. Ich, Jahwe, bin dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Alles wie vorher. Und doch nicht dasselbe. Die Gnade macht neu. Das Wunder der Gnade, es liegt im Herzen Gottes begründet, allein in seiner Liebe. Keiner von uns hat ein Recht auf Gnade. Denn ein Recht auf Gnade gibt es nicht. Gnade ist Geschenk. Man kann höchstens um Gnade bitten. Recht wäre, wenn Gott uns sofort jetzt in dieser Sekunde vom Erdboden vertilgen würde. Denn wir alle haben uns viele goldene Stierbilder gemacht. Wir tanzen um unseren Wohlstand, halten krampfhaft fest, was uns gehört. Besitz, Stand, Wahrung ist solch ein goldenes Stierbild. Wir murren über dieses und jenes und vergessen dabei, dankbar zu sein für das, was wir haben. Jammern auf hohem Niveau ist Sünde. Wir tanzen um unsere Ehre, um unsere Eitelkeit. Wehe, es kratzt jemand an unserer fein polierten Fassade. Wir tanzen um unsere Einbildung, dass wir moralisch höher stehen als andere. Wir tanzen um unsere Frömmigkeit, um unsere Gesundheit, um unseren gestylten Körper, um unsere Fitness und um unsere ehrgeizigen Ziele. Aber wir tanzen oft auch um unsere Sorgen, um unsere Ängste und Nöte. Wir vergötzen sie. Und wenn es uns scheinbar oder wirklich schlechter geht als anderen, dann pflegen wir voll Stolz das Bewusstsein, wir sind doch die Ärmsten. Der Tanz um das goldene Kalb. Luther hat gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Was dir wichtiger ist als Gott. So einfach ist das und fatal. Und dabei sagt Gott doch, ich, der Herr, bin dein Gott. Ich, Jahwe. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich bin dein Befreier. Nicht du selbst, nicht der Zufall, das Schicksal, das Glück, die Gesundheit, der Wohlstand. Sie machen nicht wirklich frei. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Gott bietet uns heute Morgen an, noch einmal. Du darfst dein Herz an den lebendigen Gott hängen, und wenn du das tust, kannst du gut und gern auf die kleinen Götzchen, die sich ständig zu erdrückenden Göttern mausern, verzichten. Noch einmal. Geh heute Morgen leichten Schrittes auf den Berg, begegne deinem Gott und lass dir die Tafeln deines Herzens neu beschriften. Gott sagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, ich, der Herr, bin dein Gott. Und deshalb brauchst du keine anderen Götter neben mir haben. Und jetzt ein zweites. Es gehört zum Erstaunlichsten überhaupt, was hier passiert. Mose war tief beeindruckt und erschüttert von dem, was er hier erlebt hat, denn es heißt anschließend, er neigte sich eilends zur Erde und betete an. Was geschah? Gott gab eine Selbsterklärung ab, die es in sich hat. Er rief seinen Namen aus, Jahwe, Jahwe, barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kind und Kindeskinder bis ins dritte und vierte Glied. Mit einer majestätischen Erklärung offenbart Gott sein Wesen und öffnet ganz weit sein Herz. Er ruft seinen eigenen Namen aus, Jahwe, Jahwe, ich bin, der ich bin, auf mich kannst du dich verlassen. Und dann kommen die starken und tröstlichen Begriffe, mit denen Gott unser Herz erobern will. Barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Man muss diese wunderbaren göttlichen Wesenszüge an dieser Stelle gar nicht erläutern. Sie erklären sich selbst auf dem Hintergrund des Geschehens am Fuße des Berges Sinai, auf dem Hintergrund des treulosen und gottlosen Verhaltens des Volkes Israel. Barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Wie anders ist der ewige und heilige Gott. Er brennt vor Liebe für sein Volk, lässt sich bewegen und öffnet sein Herz sperrangelweit. Jetzt einmal ganz quer zurückgefragt. Sind wir barmherzig mit uns selbst und mit anderen Menschen? Sind wir geduldig mit uns selbst und mit anderen Menschen? Sind wir gnädig mit uns selbst und mit anderen Menschen? Sind wir treu und verlässlich und aufrichtig gegenüber uns selbst und gegenüber anderen Menschen? Wie anders ist Gott? Doch er will uns von seiner Art, von seinem Wesen schenken. Das hat mit der Würde zu tun, die er uns als seine Ebenbilder verliehen hat. Leben wir diese Menschenwürde? Sind wir treu und zuverlässig in Freundschaften, in der Nachbarschaft, unseren Schulkameraden gegenüber, unseren Arbeitskollegen gegenüber, unserem Chef oder unserer Chefin, gegenüber unseren Angestellten, falls wir welche haben, unseren Lehrern gegenüber, unseren Kindern gegenüber, den Eltern gegenüber, dem Ehepartner gegenüber? Treu, verlässlich, geduldig, barmherzig. Sind wir Gott gegenüber treu? Gott wünscht sich so sehr, dass wir uns sein Wesen gefallen lassen und dass wir an seinem Wesen gesund werden. Gott steht zu seiner Selbsterklärung und wartet darauf, dass wir ihm voll und ganz vertrauen. Das dritte zum Schluss noch ein Paradox. Das scheinbar gar nicht passt nach dieser herrlichen Selbsterklärung Gottes. Gott sagt ja weiter von sich, der tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kind und Kindeskinder bis ins dritte und vierte Glied. Kann man das verstehen? Einerseits vergibt Gott Schuld, andererseits lässt er niemand ungestraft. Ich kann es nur so verstehen, weil Gott gerecht ist und nicht einfach die Augen vor all dem Bösen, der Sünde, dem Hass, der Lüge und dem Töten verschließt. Deshalb braucht es Sühne, braucht es ein Heilmachen, ein Vergelten, das aber nicht zerstört. Gott lässt nicht einfach alles laufen und fünf gerade sein. Er ist gerecht und rückt zurecht. Gott selber hat sich dieses schwierigen Sachverhalts angenommen und hat eine unbegreifliche Lösung für dieses große Dilemma geschaffen. Vergebung kann nur stattfinden, wenn ein anderer die Konsequenz der Schuld trägt. Ich bin überzeugt, diese Kernstelle im Alten Testament weist unmittelbar auf den Augenblick im Weltgeschehen, als Himmel und Erde den Atem angehalten haben und Jesus, der Sohn Gottes, am Kreuz rief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und im nächsten Augenblick: es ist vollbracht. Die Versöhnung ist vollbracht. In Jesus am Kreuz geschieht tausendfache, millionenfache Vergebung, weil er unsere Strafe auf sich genommen hat. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Gott löst das Paradox. Er löst es auf seine Weise. Er gibt sich selbst hin, zieht die Strafe auf sich, damit wir leben können. Seit Jesu Tod am Kreuz muss niemand mehr für die Schuld seiner Vorfahren büßen. Auch nicht für die eigene, wenn er oder sie das Angebot der Versöhnung Jesu angenommen hat. Israel hatte es damals in der Wüste so noch nicht erlebt. Aber Israel kam trotz weiterhin viel Schuld und Ungehorsam auf Umwegen im verheißenen Land an. Gott schrieb die Geschichte seiner Gnade weiter. Und wir? Wir sollen diese Geschichte nicht hören wie ein Märchen aus ferner Zeit, sondern als Einladung Gottes an uns persönlich. Denn Gott ist heute noch der gleiche. Und er hat die Geschichte seiner Liebe zu uns Menschen weitergeschrieben, historisch belegt, in Jesus von Nazareth. Er war und ist sein Sohn und steht heute noch zu dem gewaltigen Wort, das er am Kreuz gesprochen hat: es ist vollbracht. Das Heil, die Rettung, die Vergebung, die Versöhnung. Und wir dürfen wirklich glauben, was wir vorher in der Schriftlesung gehört haben. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. So macht er uns heil. So gibt er unserem Leben eine völlig neue Qualität. So schließt er uns den Himmel auf. Und so beschenkt er uns mit dem Wunder der Gnade. Amen.